Ja, eigentlich unter anderem ist es einer meiner Themen wahrscheinlich. Oder ein Ding, das mich durchs Leben begleitet. Starke Emotionen haben.
Starke Emotionen. Ja. Ich bin sofort bei diesem Begriff, bei diesem Wort hängen geblieben bei dir, weil das ist so irgendwas, was es vielleicht auf den Punkt bringt sogar.
Ja, vielleicht.
Deine Musik.
Also ich glaube, ich komme aus einer... nehmen wir schon auf, gell?
Wir nehmen schon auf.
Cool. Also ich komme aus einer sehr großen Familie mit sehr vielen Emotionen und wo alle immer sehr laut waren und sehr, ihre Emotionen sehr, sehr ausgesprochen haben. Mhm. Genau, also wir waren so ein bisschen typische Großfamilie und gleichzeitig sehr expressiv, würde ich sagen, genau.
Aber typische Großfamilie, da so quasi alle Charaktere, die man so kennt, die Lauten, die eher ruhigeren, die Extrovertierten, Introvertierten, so alle zusammenkommen, oder?
Ich glaube, bei uns fünf, also ich habe vier ältere Geschwister, wir sind alle miteinander sehr eher extrovertiert, lachen gerne und laut und reden viel und laut. Und ich glaube, je älter wir wurden, desto stiller sind wir geworden alle. Mhm. Auch, ich glaube, gerade außerhalb der Familie, wo du dann halt merkst, vielleicht ist es dann immer so angebracht. Oder man kriegt dann eine Resonanz in der Schule oder so. Und dann zügelt man sich ein bisschen. Aber so in der Familie waren wir doch immer sehr extrovertiert, laut, lustig, aber auch sehr gefühlsbetont und emotional, würde ich schon sagen, ja.
Und du bist die Jüngste.
Genau, ja.
Und welche Rolle hat so die Jüngste in so einem Familienverbund?
Ja, ich glaube, ich war oft irgendwie eine Zuhörerin, eine Zuschauerin auch bei vielen Dingen. Mir auch viel abgeschaut natürlich von meinen älteren Geschwistern. Zwischen uns ist auch, zwischen meiner, also zweitjüngstes Kind, meine Schwester, liegen 6 Jahre. Also ich war da doch, zwischen meinen Brüdern und mir liegen fast 10 Jahre. Und ich war doch sehr behütet und mit mir wurde, glaube ich, sehr liebevoll umgegangen. Also ich habe so dieses Gefühl, bei mir die Basis ist sehr gut und sehr stark. Mhm. Dieses Gefühl von, ich werde irgendwie geliebt von meiner Familie, das habe ich sehr stark.
So ein Grundvertrauen.
Ja, ein Grundvertrauen. Ja, würde ich schon sagen. Gleichzeitig, also meine Eltern haben sich recht früh getrennt, da war ich 7. Und das hat schon auch seine Spuren hinterlassen. Je älter ich werde, desto mehr merke ich, wie sehr dann doch. Und mit 12 habe ich dann angefangen, da haben sie sich dann offiziell getrennt, oder da war dann auch die Scheidung. Und da habe ich dann meine Gefühle auf jeden Fall im Songwriting verarbeitet. Und ich glaube, dass meine Rolle oft so von außen war, die Maria, die checkt das eh noch nicht so ganz.
Okay.
Und ich glaube, es ging in mir doch mehr vor, als man auch in der Familie vielleicht bemerkt hat. Und das konnte ich dann aber ganz gut und schön in Songs verpacken. Ja, und so habe ich das dann irgendwie mit mir ausgemacht.
Das heißt, das war ja auch dann anscheinend so ein Prozess, der da stattgefunden hat zwischen deinem 7. und 12. Lebensjahr. Und war das dann, hast du davor auch irgendwas anderes probiert, um deinen Gefühlen irgendwie Ausdruck zu verleiten? Oder war es dann der Griff zur Gitarre, der das
irgendwie verändert hat? Es war immer Singen. Also es war auch generell in meiner Familie ein großes Thema Singen. Also einer meiner Brüder war bei den Sängerknaben und meine Mama hat eine voll schöne Stimme und hat immer gesungen und Geschichten erzählt und ist so ein Lexikon, was irische Balladen und englische Balladen betrifft. Und hat selber Gitarre gespielt und das immer so schön verpackt, also für uns Kinder. Weil das waren ja englischsprachige Texte und sie hat dann erklärt, in dem Lied geht es irgendwie drum, dass die Ehefrau den Ehemann im Meer ersäuft. Und dann hat sie es uns vorgespielt, das Lied.
Okay.
Und so ist, glaube ich, meine Liebe zu Geschichten hat sich da abgezeichnet und entwickelt. Und
warum waren das gerade so irische?
Ich weiß es nicht. Songs? Da hat sie ja ganz eigene Beziehung zu Irland, auch zu England. Und das habe ich lustigerweise auch. So eine gewisse Melancholie auch, was diese Länder betrifft, was die Musik dort betrifft. mehr als jetzt meine Geschwister. Ich glaube, das verbindet meine Mama und mich sehr. Mhm. Und wo das herkommt, weiß ich nicht. Aber es ist ein Verständnis vielleicht für diese Art von Musik, auch ein gewisser Humor, den wir einfach lustig finden, glaube ich.
Mhm. So ein schwarzer Humor.
Ja, so ein bisschen sehr, schon sehr lebensnah Humor. Und gleichzeitig sind die Lieder so traurig. Genau, irgendwie haben wir da eine Liebe dafür, auf jeden Fall.
Da gibt es irgendwie so ein Sprichwort, oder es kann nur wirklich was lustig sein, wenn es auch traurig ist? Oder
ja, wie, wirklich.
Gibt es das nicht so?
Ja, es macht schon also Sinn.
Es braucht irgendwie auch so die traurige Seite, um die lustige Seite vielleicht hervorzukehren.
Ich kann das, ich verstehe das auf jeden Fall, wo das herkommt. Muss es vielleicht nicht immer so sein, aber es hilft mir auch oft, mit Dingen umzugehen. Ist dann vielleicht von einer anderen Seite zu sehen. Und ich habe einen Freund, der mich da auch immer wieder mal rausholt aus so Dingen, die mich gerade beschäftigen, indem er sagt, hey, machen wir es uns doch einfach lustig. Und ja, da finde ich gerade auch sehr viel Ausgleich.
Aber so Wurzeln oder so in Irland?
Nein, gar nicht.
Gibt's jetzt
gar
nicht.
Dann, ja, ich hatte dann so...
Oder so Ahnung forschen betrieben.
Na, das gibt's nicht, also nicht wissentlich, aber ich war dann 3 Jahre in einer Beziehung mit einem Iren, lustigerweise, wie ich dann älter wurde. Den habe ich dann kennengelernt, auch ein Musiker. Und da war dann die Verbindung doch sehr stark. Das kam aus Nordirland und dann war ich oft dort. Und da hat sich der Kreis dann ein bisschen geschlossen, ja. Und ich habe jetzt mein Album, nehme ich in England auf. Also es ist wirklich an, mich zieht es dort irgendwie hin.
Und wie hat deine Familie, wo du so quasi, hast du das nur mal für dich gemacht, zur Gitarre gegriffen und quasi diese Gefühle zu Papier gebracht oder halt dann gespielt auch? Oder wie hat da die Familie darauf reagiert?
Ja. Ich glaube positiv, ich versuche mich gerade zu erinnern. Also meine Mama, der war das, glaube ich, nicht so bewusst, dass ich wirklich viel geschrieben habe auch. Sie hat so ein bisschen mitbekommen, nie großartig kommentiert, was ich sehr toll finde im Nachhinein. Und meine Schwester war so ein großer Motivator, Ansporn in meinem Leben. Also die war immer so eben ein bisschen älter als ich. Ich habe immer sehr zu ihr aufgeschaut, die hat auch eine unglaublich schöne Stimme. Und vielleicht so ein bisschen dieses Gefühl, ach, ich will so sein wie sie. Unbewusst. Und es war ein täglicher Occurrence, dass wir halt nach der Schule, und uns ging es beiden aus unterschiedlichen Gründen nicht so gut in der Schule eine Zeit lang. Und dann waren wir halt nach der Schule sind im Wintergarten gesessen. Meine Schwester hat eine nach der anderen geraucht und dann gesagt, na, spiel noch ein Lied. Und dann habe ich ihr, wir haben viele Covers gemeinsam gesungen und ich habe ihr sehr viel vorgespielt. Und sie war auch so die Einzige, die wirklich jedes eigene Lied von mir auch gekannt hat. Und diese Scham vielleicht auch nicht da war, dass ich jetzt eigene Lieder vorspiele. Das hat der Rest meiner Familie vielleicht erst ein bisschen später mitbekommen. Genau.
Weil du gesagt hast, das Singen war bei dir und bei der Familie immer schon da. Kannst du dich noch erinnern, wie das so angefangen hat? Oder war das einfach, weil so in der Familie war kein großes Ding auch irgendwie?
Also es war kein großes Ding und es war wirklich immer da. Also es gibt halt so Familienaufnahmen, da waren wir im Urlaub. Meine Mama war doch immer für die Nachbarn, also wir waren immer 7 Wochen in Griechenland. Und meine Mama ist halt immer mit der Gitarre irgendwo gesessen, hat gespielt und gesungen. Es gibt so ein paar Familienaufnahmen, Videos, wo wir Kinder halt wirklich so rundherum sitzen, teilweise mitsingen, wo ich halt so 3, 4 war und dann irgendwelche Wörter mitgesungen habe, die ich eigentlich nicht wirklich verstanden habe. Und dann war Autofahren ein großes Thema, da haben wir dann immer gesungen, viel im Kanon gesungen und so Volkslieder auch und also irischer, nicht österreichischer. Ja, voll, das war irgendwie immer da. Dann kam Starmania und meine Schwester, total verliebt, Christina Stürmer, mich dann auch sehr mitgezogen.
Mit der du jetzt aufgetreten bist.
Genau, ja, voll. Das ist auch kreisschließlich, ja.
Genau. Auch interessante Entwicklung dann, oder?
Ja, voll, das war richtig schön, sie dann auch kennenzulernen und das Gefühl haben, man kann sich auch ein bisschen was abschauen. Und es ist auch, oder sich ein bisschen Bestätigung holen, dass wie man es auch macht und handhabt mit seiner eigenen Crew, dass das gut ist so. Weil die Christina macht es auch ähnlich oder sich wirklich halt auch ein paar Dinge noch abzuschauen, ja.
Aber weil ich bin jetzt nur hängen geblieben bei Autofahren, dass das so ein großes Thema war. Das spielt ja auch in Forever Blue irgendwie eine Rolle, oder? In einem deiner neuen, ich glaube, drei neue Songs gibt es bisher.
Ja, das ist das dritte, das kommt in ein paar Tagen raus.
Ja. Und das ist ja auch irgendwie so schön traurig, wie viele deiner Lieder, weil es ja um so ein, ja, so ein Ende der Kindheit ein bisschen geht, oder? Das ist so das Hauptthema. Wie bist du jetzt drauf gekommen oder warum wolltest du dir das von der Seele schreiben?
Ja. Ja, es ist lustig. Also Songwriting, das passiert ja dann oft sehr von alleine, ungefiltert. Man schaut einmal, was kommt, was einen eigentlich so beschäftigt. Und genau bei dem Lied geht's eigentlich auch um diese schöne Melancholie, die ich irgendwie einfangen möchte. Diese Frage und also es ist bei mir schon so, dass ich irgendwie so eine tiefsitzende Traurigkeit in mir habe, wo ich nicht ganz pinpointen kann, wo kommt das eigentlich her. Und gleichzeitig, wenn mich Menschen irgendwie sehen, dann ist es so, wow, du bist so fröhlich. Und das bin ich auch. Also es ist kein irgendwie, was ich aufsetze oder so. Ich bin auch gleichzeitig extrem optimistisch und irgendwo auch lebensfroh. Und gleichzeitig habe ich das irgendwie, diese Traurigkeit, diese Melancholie in mir.
Das würde man, wie du sagst, das würde man jetzt so im ersten Moment gar nicht glauben.
Ja, oder halt. Voll, das höre ich öfter. Und genau, in dem Lied geht es so ein bisschen um dieses Gefühl, was passiert irgendwie alles so schnell. Und es gibt halt aber Sachen, die mich dann traurig machen auch, aber die auch irgendwas total Schönes an sich haben. Also im letzten Interview, ich habe auch drüber gesprochen, wie gut ich das manchmal finde, dass man sich so Vergänglichkeit in seine Gegenwart holt. Also
sich die schönen Momente mehr bewusst zu machen?
Ja,
oder?
Also ich habe zum Beispiel eine Großtante, die ist wie meine Oma. Und die hat auch mit uns gelebt. Die war zeitlang schwer krank und hat ein paar Jahre mit uns gelebt. Und damals war mir das gar nicht so bewusst. Also ich habe irgendwie dieses Gefühl gehabt, das wird schon wieder. Mhm. Aber es war eigentlich echt sehr kritisch, die Situation. Und sie ist dann auch wieder gesund geworden. Aber mittlerweile, jetzt bin ich älter. Und die Momente, die ich mit ihr habe, ich bin so dankbar irgendwie, dass ich die noch mit ihr erleben kann. Und manche Leute mögen das nicht so gern. Also sich das so ins Gedächtnis holen, dass es halt irgendwann vorbei ist oder dass solche Momente auch zu Ende gehen. Und ich koste das halt so aus. Also wenn ich dann mit ihr irgendwie Karten spiele oder mit ihr quatsch und sie ist so eine lustige Person auch und sie hat so ein schönes Lachen auch, dass ich das auskoste und dass ich das irgendwie mittlerweile auch immer mehr versuche, auch mit Freunden zu haben. Und irgendwie hat es ja auch was total Trauriges an sich, so dieser Gedanke. Und gleichzeitig macht es aber so schön auch. Und das ist was, diese Ambivalenz, die habe ich irgendwie in mir.
Und sonst würden wahrscheinlich auch nicht so solche Songs entstehen,
genau,
oder?
Also ich glaube auch. Und was das Thema Autofahren betrifft, das ist ganz witzig, weil ich finde, das haben ganz viele Personen, mit denen ich drüber rede, dieses Gefühl von Geborgenheit, wenn sie an die Kindheit und ans Autofahren denken, aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht, ob du das hast, aber so in den Urlaub fahren.
So Italien vor allem.
Genau, das sagen irgendwie ganz viele. Dieses irgendwie ganz in der Früh und es ist noch dunkel oder ganz spät am Abend im Auto hinten sitzen und dieses Gefühl zu haben, man ist so sicher, weil die Eltern sitzen vorne und die fahren.
Ja.
Und das haben lustigerweise echt viele Menschen. Und ich habe das auch. Und ich habe da auch ganz einprägsame Erinnerungen, wie ich dann so, als früher, damals, wie ich sehr
klein
war. Man
muss immer dieselben Songs hören, oder? Man hat vielleicht, keine Ahnung, man hat vielleicht eine Kassette mitgehabt oder
genau,
eine
stimmt.
CD oder
ja,
so.
Ja.
Und die wurde dann stundenlang auf- und abgespielt.
Es gab auch einen Sommer, das war dann auch nach der Trennung von meinen Eltern, da waren meine Schwester, ich und meine Mama haben uns ein Pickup ausgeborgt oder gemietet in Griechenland und wir sind immer zusammen zum Strand gefahren und haben Tina Turner gehört und Scheiben runter und einfach mitgegrölt. Und das ist auch zum Beispiel so eine unglaublich schöne Erinnerung, die ich habe, obwohl die Zeit so schwierig war. Weil eben die Trennung von meinen Eltern war und gleichzeitig erlebt man so unglaublich schöne Momente, an denen man ja auch so festhält, die man ja sonst noch nicht erlebt hätte. Also das geht dann manchmal in meinem Leben zumindest Hand in Hand. Und eben auch in der Kindheit dieses Gefühl, eben damals war es noch nicht so eng mit Anschnallen. So muss ich ehrlich sagen, meine Eltern waren da auch, puh.
Es hat ja teilweise gar keine Gurte, glaube ich.
Und auf Griechenland, in Griechenland, auf so einer kleinen Insel, auf der wir immer waren. Also wir sind da halt dann zu viert hinten im Auto gesessen, die Kinder, und ich bin so überall drüber gelegen. Und ich kann mich auch erinnern, da bin ich eben hinten im Auto gelegen und habe so rausgeschaut im Fenster und habe die Sterne und den Mond so gesehen und dieses Gefühl von Geborgenheit. Und in dem Lied Forever Blue geht es eben um diese Melancholie, aber auch dieses Schöne, was das manchmal auch mit sich bringt. Und speziell geht es eben um eine Autofahrt, die ich mit einem sehr engen Freund von mir hatte, der mich auch mein ganzes Leben lang schon kennt. Und ich war damals auch eigentlich sehr, sehr traurig. Und wir sind dann so kurz vor Silvester, haben wir so eine 2 Stunden Autofahrt gehabt, von Wien nach Linz. Da hat er gewohnt oder wohnt immer noch. Und wir haben einfach unsere Lieblingsmusik gehört. Mhm. Und es war einer der schönsten Momente in meinem Leben. Und ich weiß nicht warum, aber es war so was Einfaches, so Musik miteinander teilen, mitsingen. Das hat ja auch eben etwas, was ich in meiner Kindheit so gern gemacht habe, im Auto sein und singen. Und ja, und das beschreibe ich in dem Lied eigentlich.
Genau. Ist es, dass du so persönliche Songs ausschreibst, ist das auch so ein Grund, um quasi, oder so dein, quasi um diese Gedanken, um diese Erlebnisse auch irgendwie zu konservieren? Also willst du damit, nachdem du die, auf eine Art werden die ja unsterblich und dann entwickeln so Songs dann vielleicht ein Eigenleben und Leute interpretieren das so und so, aber für dich hältst du ja mit, vielleicht andere schreiben ein Buch oder eine Kurzgeschichte oder malen etwas, aber irgendwie konservierst du ja auch solche Gefühle und für die Nachwelt irgendwie auch. Ist das so auch dein Antrieb ein bisschen, das so festzuhalten, wie Tagebuch schreiben vielleicht?
Ich glaube, es ist halt immer beim Songwriting, das habe ich jetzt auch in letzter Zeit öfter gehört, so write what you know, also schreib darüber, was du kennst. Und was anderes kann ich ja gar nicht beschreiben. Und es ist halt oft, wenn du anfängst, Lieder zu schreiben, du musst da mal irgendwie anfangen. Und oft ist es so Nonsens und du improvisierst halt und auf einmal kommen so Wortfetzen. Und je tiefer du gehst, desto mehr merkst du, was dich eigentlich gerade beschäftigt. Und in dem Fall war das eben genauso. Das ist was mich beschäftigt persönlich. Und gleichzeitig ist es mir schon sehr wichtig, dass irgendwie Leute, die das dann hören, auf irgendeine Weise, dass denen auch was bringt, so blöd es klingt. Also das ist mir schon irgendwie...
Hast du das so im Hintergrund, dass du...
Ich glaube, beim Schreiben musst du es voll ausschalten und dann später habe ich schon oft die Gedanken, was vielleicht auch manchmal Selbstzweifel, so was bringt das jetzt dem anderen.
Okay.
Aber auf der positiven Seite dieses Musik war für mich ja auch in der Familie eben dieses jemandem eine Freude bereiten, mir selber auch, aber auch wem anderen. Und dieses Teilen miteinander. Und das habe ich schon sehr stark. Also ob es jetzt die Melodie ist oder der Text ist oder irgendwie die Musik drumherum, die dann wem anderen so den Tag in irgendeiner Weise verschönert.
Aber mir ist nur aufgefallen, wenn man so bei deinen YouTube-Videos die Kommentare durchliest, da gibt's schon sehr viele Kommentare von Menschen, wo ich das Gefühl habe, okay, die nehmen da was mit, die berührt das, die denken vielleicht über ihre eigenen Beziehungen, Lebensgeschichten nach. Also da, du dürftest da irgendwie was treffen anscheinend bei den Menschen.
Das ist schön.
Was ich mich gefragt habe bei diesen emotionalen Liedern, wenn ich bei dem Begriff bleiben darf, ob du da manchmal das Gefühl hast oder so Bedenken, vielleicht irgendwie auch zu viel preiszugeben jetzt Persönliches von dir, also dass du... Oder gibt es vielleicht Songs, die du gar nicht veröffentlichen willst, weil sie zu sehr bei dir sind?
Ja, also bis jetzt gab es nichts, was ich jetzt nicht veröffentlicht habe aus dem Grund. Aber das ist eine Frage, die mich schon immer mehr beschäftigt. Auf der anderen Seite sind es ja auch nur Emotionen, die jeder vielleicht einmal hat. Oder wenn man die hat, muss man sich ja auch dafür nicht irgendwie schämen. und dieses Menschliche an dem Ganzen zu sehen und zu sehen und sich auch so ein bisschen zu denken, puh, ist ja auch ein bisschen egal, wenn man das jetzt mit, oder es ist was Schönes, wenn man es teilt und wenn man es kommunizieren kann. Und vielleicht ist es auch nicht was für jeden. Das ist auch okay. Und gleichzeitig denke ich mir, dass meine Texte doch, zumindest, vielleicht rede ich mir das ein, teilweise verschoben genug sind, um doch bisschen auch was zu bewahren bei mir. Also ich teile auch nicht alles. Oder ich sag's nicht komplett so, wie es ist.
Ist nicht so mit dem Vorschlaghammer oder jetzt genau. Mit dem Zeigefinger,
ja,
quasi.
Ich glaube, ich verpacke dann doch alles. Und das ist mir auch wichtig, das finde ich ja auch schön. Das ist ja für mich auch eine Challenge, dass ich was irgendwie lyrisch ansprechend verpacke. So, dass ich jetzt nicht sage, ich bin traurig, sondern weiß nicht, bei Forever Blue, was singe ich da? Childhood becomes a distant cartoon that you watch with your friend after school. Und dann dieses Blatt, das vom Baum fällt und du dir denkst, wow, dieses Blatt hat keine Ahnung, dass ich gerade die Welt ohne dich beschreiten muss. Und das kann da einfach runterfallen auf die Erde und ja, so solche Sachen halt, keine Ahnung.
Wie verändern sich so, ich meine, das ist ja jetzt ein neuer Song, aber so ältere Songs von dir, wie verändern sich die für dich, wenn das halt so persönliche Einblicke oder...
Ja, lustig. Es ist schon manchmal ein bisschen an der Grenze beim Spielen. Und gleichzeitig, das hat mir der Freund von meiner Mama mal mitgegeben, so ihm gefällt was am besten, auch so Konzerte und Lesungen, wo man das Gefühl hat, die Person, die das vorspricht, die liebt das, was sie vorspricht. Und dass man auch die Liebe so behält zu diesen Songs und auch ein bisschen zu sich selber. Mhm. Also wenn ich jetzt denke, ich habe zum Beispiel Love You've Lost geschrieben, da war ich 18. und das ist sicher ein Lied, wo man mehr die Bedeutung so rauslesen kann.
Das ist der Song, wo es quasi um diese Trennung
geht,
oder?
Genau, ja. Voll. Und da habe ich ja eh total viele auch geschrieben über das Thema. Und das ist echt ein trauriges Lied. Aber ich kann mich da irgendwie umarmen, lustigerweise. Und auch den Song umarmen, mehr als ich es vielleicht noch vor ein paar Jahren gekonnt hätte. Genau, ja.
Was ich mir jetzt so gedacht habe, du hast ja dein erstes Album, 2022 ist das, glaube ich, erschienen, oder? Das war ja, also eigentlich der Beginn, oder wo du so wirklich durchgestartet bist. Du bist ja so richtig noch in dieser Corona-Pandemie quasi mit vollem Anlauf reingestartet. Genau. Deine EP, glaube ich, die erste war 2020, also genau zu Beginn und dann so. Und jetzt halt dieses neue Album, das du ja in London aufnimmst, oder? Also wie hat sich das so verändert, habe ich mich gefragt.
Also der Prozess vom
Aufnehmen. Prozess, ja.
Also ich glaube, dass das letzte Jahr, also 2022 war ein extrem schönes Jahr für mich, wo sich so einfach ein paar Träume erfüllt haben. Also das erste Album ist endlich rausgekommen. Diese Tour eben, die ich da hatte, Tom O'Dell und diese Shows, die ich da spielen konnte, das war alles extrem schön. Und letztes Jahr war dann ein Jahr mit vielen Fragezeichen, wo ich mich auch so ein bisschen gelöst habe von vielen Dingen, die von außen, wo Außenstehende vielleicht nicht ganz verstehen, warum ich das gerade machen muss, aber die für meine persönliche Entwicklung und künstlerische Entwicklung total wichtig waren. Weil ich eben ein Mensch bin, der Familie sehr hoch hält oder sehr eng auch mit Menschen immer war. Und im letzten Jahr dann viel Zeit in London zu verbringen und viel Zeit alleine zu sein, war extrem wichtig für mich. Um auch mal zu sehen, hey, wer bin ich eigentlich ohne meine Geschwister und ohne dieses ganz enge Zusammensein.
Also auch so eine Abnabelung.
Eine Abnabelung, auf jeden Fall. Sehr spät im Leben, aber doch.
Es gibt ja wahrscheinlich mehrere, die man so durchmacht.
Voll. Und es werden halt alle älter und jeder hat so irgendwann sein eigenes Leben und Kinderbeziehungen und man kommt alle einfach auf ein paar Sachen drauf. Also, dass das halt auch ein bisschen Illusion ist, dass irgendwer dir wirklich so die Antworten für dich hat oder dir in jeder Situation irgendwie helfen kann. Dass du irgendwann Eigenverantwortung übernehmen musst. Und dir selber irgendwie helfen musst, wenn es dir zum Beispiel schlecht geht oder so. Und nicht, dass mir jetzt so schlecht gegangen ist, aber ich war da halt einfach in London und bin aufgestanden in der Früh und habe mir gedacht, was will ich heute machen? Und dann war ich eh oft im Studio auch und gleichzeitig am Abend, ich habe keine Freunde dort gehabt, kein Partner, den ich jetzt irgendwie, mit dem ich jeden Tag telefoniere, hey, wie war dein Tag, wie war mein Tag, sondern am Abend bin ich halt ins Pub gegangen und habe meine Pommes gegessen und mein Guinness getrunken und
auch nicht so schlecht.
Voll. Und meine Gedichte gelesen und Gedichte geschrieben und das okay. War voll schön. Aber die Zeit war richtig.
Also jetzt gar nicht für Songs, sondern
ja,
wirklich Gedichte.
Beides, ja, beides auch. Beides. Ich habe viel gelesen in der Zeit und wirklich so Dinge, die mich so beseelt haben, ohne dass ich irgendwie mal Rechenschaft schuldig war. Mhm. Also dieses, okay, jetzt bin ich halt 4 Stunden irgendwo gesessen in irgendeinem Café und habe gelesen. Und ich muss das niemandem erzählen. Ich muss niemandem Auskunft geben drüber. Sondern ich mache das, weil ich das schön finde und weil ich das selber gestalten kann, mein Leben. Und das ist mir so richtig bewusst geworden erst letztes Jahr, dass ich so Entscheidungsfreiheit habe.
Aber das ist auch anstrengend, oder? Wenn man so, also auf der einen Seite total wichtig, so zurückgeworfen zu sein auf sich selber, aber ist natürlich auch ein anstrengender
Prozess.
Dafür kommt man jetzt irgendwie vor, so 2024, also jetzt so von der Außenperspektive, dass man irgendwie bei dir das Gefühl hat, du weißt, wo du so irgendwie vielleicht hin willst.
Echt?
Karriere.
Das ist schön, ja.
Also mit diesem Plan, es erscheinen ständig neue Songs von dir. Ich glaube, das neue Album wird 2025 erst erscheinen,
Anfang,
oder?
Voll.
Also irgendwie hat das so...
Genau, ich glaube, was ich echt Glück hatte, dass ich so ein tolles Team halt jetzt mittlerweile auch habe. Also mit meiner Managerin Annemarie und meinem Label, wo ich das Gefühl habe, die verstehen irgendwie mich und die Künstlerin, die ich halt auch bin, wissen auch, ich will alles gut machen. Und gleichzeitig, ja, also das kommt ja nicht nur von mir. Also gerade so ein Plan, das kann ich gar nicht. Und damit will ich auch, um ehrlich zu sein, nichts zu tun haben, weil es echt anstrengend ist.
Du meinst die ganzen Tourneen, wenn du jetzt deine Solo, also nicht Solo, aber wenn du als Hauptact quasi auftrittst oder auch als Support von anderen.
Genau, ja, das schon, da bin ich vielleicht ein bisschen mehr involviert, aber so planen, also wann die Songs rauskommen, wann ein Album kommt.
Ja.
Ich muss das ein bisschen abgeben und ich muss das auch loslassen. Und wir haben dann auch viele Gespräche drüber, wenn sich dann Dinge verschieben und dann bin ich auch so, aber puh, jetzt haben wir gesagt, es kommt daraus, jetzt kommt's. Also ich struggle dann manchmal damit, aber es muss auch ein, und das habe ich, also vollstes Vertrauen, dass wir ein Team sind irgendwie und an solchen Sachen gemeinsam arbeiten. Und an manche Sachen muss ich eh alleine arbeiten und da kiefel ich eh genug. Und viele Dinge muss man so loslassen.
Aber du hast auch dein Label angesprochen, das ist ja ein kanadisches Label, oder? Und du bist ja in allem, was du tust, wirkst du sehr international, auch wenn das klingt jetzt vielleicht komisch, aber war das so, ist das so passiert oder war das schon auch irgendwie der Wunsch oder die Intention, gleich international zu wirken und jetzt vielleicht nicht als dich so als österreichische Künstlerin zu präsentieren, sage ich jetzt mal?
Ich glaube, der Wunsch war immer da, aber nicht ganz wissen, warum oder warum es vielleicht auch wichtig wäre. Der Wunsch nach einem internationalen Label war aber irgendwie immer da bei mir. Also keine Ahnung, warum. Und das ist dann auch passiert und ich bin sehr froh drum, dass es jetzt so ist. Aber ich bin auch sehr froh drum, dass man mich auch als österreichische Künstlerin wahrnimmt, trotz allem. Und ich bin mir da auch nicht, ich denke mir auch nicht, dass ich das nicht möchte. Sondern ich merke, wie gut das ist, wenn man auch die Unterstützung von seinem Land hat. Also in allem, also so in Förderungen, aber auch im Radio und irgendwie dieses Gefühl von, die Leute freuen sich dann auch mit einem, wenn es dann irgendwie darüber hinausgeht. Aber gleichzeitig, ist es schon auch sehr schön, zum Beispiel Konzerte in Österreich zu spielen.
Aber wenn du jetzt, du hast ja heuer schon Auftritte auch in den USA zum Beispiel gehabt, wie wirst du da wahrgenommen?
Ja.
Bist du dann irgendwie so eine österreichische Exotin? Oder,
hast
du da irgendwie ein Gefühl dafür?
Ich weiß gar nicht so, wie ich wahrgenommen werde. Ich glaube, es verändert sich gerade viel, dass sowas eigentlich nicht mehr so wichtig ist. Also auch durch Streamen und so, ich weiß da sicher bei der Hälfte der KünstlerInnen nicht, okay, wo die jetzt herkommen.
Aber das ist voll schöne Entwicklung. Voll, eigentlich,
das,
oder?
Ist eine schöne Entwicklung. Und ich habe, also früher hätte ich vielleicht mehr das Gefühl gehabt, das steht mir eigentlich ein bisschen im Weg, so österreichische Künstlerin zu sein. Mittlerweile habe ich das gar nicht.
Okay. Es ist irgendwie wurscht.
Ja, es ist ein bisschen wurscht, ja. Tatsächlich. Also wenn du, wenn du keine sprachliche Barriere hast, wenn du zum Beispiel auf einer anderen Sprache Musik machst, das sollte die Voraussetzung sein, dass das irgendwie funktioniert. Und solange das funktioniert, ja, es gibt kulturell vielleicht Unterschiede. Also ich kann jetzt keine englische Grunge-Band sein oder Punk-Band vielleicht. Das wär ein bisschen unauthentisch, trotz allem. Aber, jo.
Und wie waren so diese Auftritte, die du in den USA gehabt hast? War das anders auch irgendwie als in Europa?
Ja und nein. Also ich war in Texas und es sind so Showcase-Festivals. Also da geht's halt echt rund. Und gleichzeitig denke ich schon so wie ich musikalisch sozialisiert bin. Zum Beispiel, meine Mama hat in der Früh immer John Baez gehört. Also diese amerikanische Folk-Stimme aus, die Stimme aus den 60ern. Und damit bin ich halt aufgewachsen. Also für mich ist das, und ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen die verstehen das halt so. Nicht, dass man das woanders nicht versteht, aber.
Aber deine Art von Musik auch, dass sie das irgendwie.
Genau. Und auch, als auf der Bühne zu stehen und seine Lieder zu spielen, Gitarre in der Hand, das ist was, das sehen die eh jeden Tag. Und das ist aber auch gut so. Also ich finde es auch cool. Und ich finde es schön, dass meine Texte dazu verstanden werden dann auch. Und ja, war cool, war ein schönes Erlebnis.
Du hast ja in Wien Jazzgesang studiert, oder? Und bist dann, bin mir nicht ganz sicher, ob das stimmt, aber du bist ja wirklich schon als Straßenmusikerin, hast du Geld verdient. Merkst du das jetzt? Also schon faszinierend, dann diese unterschiedlichen großen Bühnen, sage ich jetzt einmal.
Ja.
Aber hilft dir diese Erfahrung, die du da vielleicht gesammelt hast, auch um dann mal so Showcases beim South by Southwest Festival oder in New York irgendwo zu spielen, wo man nicht genau das Publikum lesen kann oder die vielleicht einfach zufällig vorbeikommen?
Ja, ganz sicher. Also ich wollte eigentlich Straßenmusik machen mit 18, wollte nach Wien, um das zu machen. Und meine Mama hat dann gemeint, ja, wäre schon cool, wenn du es halt auch studierst.
Okay, es war nicht, um das Studium zu finanzieren, sondern...
Genau, es war irgendwie ein bisschen andersrum. Und dann hat meine Mama gesagt, ja, wieso studierst du nicht Musik? Und im Nachhinein denke ich mir schon, mich hätten andere Sachen auch noch so interessiert. Und ich glaube, ich hätte trotzdem... Also mein Weg war eh für mich klar. Und... weiß nicht, englische Literatur oder so, hätte mich da interessiert, oder Geschichte oder Psychologie oder Philosophie, irgendwie sowas, was so den Kopf trainiert noch. Aber das meiste, was ich mitgenommen habe vom Studium, ist auf jeden Fall mein Gesangsunterricht dort. Und das, was ich dort von vielen Lehrerinnen, ich habe tolle Professorinnen gehabt. Und das war toll. Jo. Und das Straßenmusizieren hat mir insofern sehr geholfen, weil ich das Gefühl habe, ich kann eine Masse an Menschen irgendwie einschätzen. Und ich habe irgendwie gelernt, dass ich auch eine gewisse Verantwortung habe für Leute. Also wenn jetzt da Kreis an Menschen entsteht, ich habe die Leute auch im Blick. Also mir ist es nicht egal, wie es denen geht oder was, weiß ich nicht.
Wo hast du da so gespielt?
Also du kriegst eine Platzkarte von der Emma, ich weiß es gar nicht, was ist das, 8 und irgendwas Zahl, Emma irgendwas. Und da war, erster Bezirk habe ich viel gespielt,
okay.
Damals auch mit einem Freund von mir am Anfang und irgendwann in der U-Bahn auch viel. Also Westbahnhof zum Beispiel. Und da waren halt auch eine Situation, da ist halt, jemand ist da gestanden, hat so eine Schultasche von einem Kind am Boden gehabt und ein anderer geht vorbei und schnappt die.
Okay.
Und die haben sie aber gekannt. Also das war ein Witz. Und ich habe sofort das Konzert unterbrochen. Und dann gecheckt.
Nachgerannt.
Ja, voll. Aber die waren total dankbar, dass ich halt irgendwie drauf schaue.
Okay.
Und auch so ein bisschen herauszufinden, hey, was wollen die? Was brauchen die vielleicht gerade? In meinem Rahmen halt, was ich ihnen geben kann.
Aber das kann ja auch schon total unterschiedlich sein, oder? Wenn man jetzt, wenn du jetzt irgendwo im ersten Bezirk spielst, wo vielleicht irgendwie relaxed ein paar Touristinnen herumgehen und irgendwie so Zeit vielleicht haben, während im Westbahnhof, da geht's ja die ganze Zeit voll zu und voll. Sehr laut und Leute laufen zu den Zügen.
Ja, aber es war gar nicht so unterschiedlich. Also es war, weil viele gehen dann irgendwie von der Arbeit heim und dann hast du nochmal so einen Moment, wo du ein bisschen runterkommst vielleicht. Okay. Und genau diese Verantwortung, aber auch so Atmosphäre zu schaffen, in kürzester Zeit mit fremden Leuten irgendwie was zu erschaffen und auch irgendwie Kunst zu schaffen an einem Ort, wo du gerade nicht erwartet hast, dass Kunst passiert. Und beim Konzert hast du das eben nicht, da erwartest du das oder da gehst du hin und weißt, es gibt eine Vorband und die schaue ich mal an oder auch nicht. Aber das ist so mein Ding dann, das ist meine Challenge, die ich dann habe. Auf größeren Bühnen auch, dass ich irgendwie diese Atmosphäre schaffe. Jo.
Weil du größere Bühne jetzt, glaube ich, gesagt hast, du wirst ja heuer im Sommer auch viermal im Ernst-Happel-Stadion vor Coldplay auftreten, was eigentlich so im ersten Moment total verrückt klingt, oder? Weißt du noch, wie sich das, also was du gedacht hast, wo dieses Angebot oder wie das zustande gekommen ist, wie das, wolltest du am liebsten davon rennen, oder?
Also ich habe mich einfach nur gefreut. Ich war bei meinem Bruder zu Hause und ich habe die E-Mail bekommen, wir sind so nebeneinander gesessen. Und irgendwie hat er meinen Laptop gehabt und ich habe meinen Laptop von seinem Schoß genommen und auf einmal kommt diese E-Mail und wir sehen es im gleichen Moment, betreff Coldplay Support. Und wir sehen das im gleichen Moment und mein Bruder so, was? Und ich mache halt diese E-Mail auf und dann steht halt, ja, Coldplay Support ist bestätigt für das und das Datum. Und ich hätte nie gedacht, dass ich so emotional reagiere.
Aber ich ganz emotional jetzt.
Also ich habe echt so... Ich habe halt angefangen zu weinen. Jetzt nicht so, wow. Aber es war wirklich so, mir sind einfach die Tränen gekommen. Es war so unaufhaltbar. Und mein Bruder, das war eigentlich das Schönste, dass mein Bruder da war und dass ich das so teilen konnte, sofort mit wem. Und weil das war bei Tom Odell zum Beispiel was anderes, da habe ich einen Anruf bekommen und ich habe mich total gefreut. Mhm. Aber ich habe es irgendwie schneller verarbeiten können und das war so unglaublich sofort, dass ich das irgendwie gar nicht greifen habe können.
Und wie bereitet man sich auf so einen Auftritt oder auf solche Auftritte vor? Oder kann man sich da... Oder?
Ich weiß nicht. Also ich stelle es mir halt schon öfter mal vor, auch wie das sein wird. Und gleichzeitig muss ich mir selber sagen, Erwartungen ein bisschen runterschrauben. Mhm. Und ich mache es halt einfach so gut, wie ich kann. Und ich mache das so, wie ich es immer mache.
Wenn man den Westbahnhof überlebt hat, dann... Ja, ist das Stadion kein Problem.
So muss ich das irgendwie mir auch selber, so ein bisschen dieses Gefühl von, ich werde das schon irgendwie schupfen und ich werde auch dran wachsen. Also ich werde sicher im Nachhinein mir denken, puh, hätte ich das noch gemacht oder, aber ich kann, und das ist, glaube ich, das Schlimmste, was du machen kannst, auch als Künstler, dass du was machst, wo du noch nicht bist. Mhm. Also auch zum Beispiel ein Album zu machen. Du hast so Vorstellungen und vielleicht bist du dort aber noch nicht. Mhm. Künstlerisch und auch von deinen Skills her. Yeah. Und du musst es halt einfach machen und du musst dich schon challengen und ein bisschen immer aus deiner Komfortzone raus, aber auch nicht zu sehr, weil sonst entsteht so ein Druck und also da gehe ich auch gerade ein bisschen durch. Und ich glaube einfach mal mich besinnen und so gut wie es geht halt machen. Mehr kann man eh nicht.
Der Nino aus Wien hat letztens hier im Podcast was Schönes gesagt, dass er ja auch sehr kleine Konzerte spielt und manchmal auch was Größeres und dass halt sein Anspruch ist, halt alles mit demselben oder jeden Auftritt mit demselben Respekt quasi zu begegnen und auch dann zu machen, zu spielen. Ja. Das finde ich irgendwie so einen schönen Gedanken. Es ist irgendwie wurscht, ob das jetzt in einem Beisel vielleicht ist, vor drei Leuten oder ob man halt auf einer größeren Bühne steht. Das fand ich irgendwie schön.
Das ist auch genauso. Und trotzdem ist jedes Konzert anders und jeder Rahmen ist anders. Also ich habe zum Beispiel 2022 in Madrid gespielt, Support für Stu Larsen. Und da waren zwei Leute bei der Supportband, also bei mir. Und es war toll, es war so schön. Ich weiß noch die Namen, das waren der Oscar und die Paula. Und die Paula war irgendwie 65.
Auch Oscar.
Der war auch echt wegen mir da, Fan, einziger Fan in Madrid, der dann irgendwie vor der Bühne, sie sind wirklich so vor der Bühne gestanden, haben mich angestrahlt. Und das war so ganz tolle Erfahrung. Ich habe es geliebt. Und 2 Monate später auf Tom O'Dell Tour in Madrid vor 5000 Leuten. Und ich habe nicht viel anders gemacht, aber trotzdem war es anders. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, das oder das war irgendwie schöner oder besser oder keine Ahnung. Ja.
Du hast, mir ist aufgefallen, auf deinem Spotify-Account hast du so eine Playlist, wo du anscheinend so Künstlerinnen und Künstler reintust, die dich irgendwie inspirieren oder die dir wichtig sind. Mhm. Und ich glaube, das heißt nur Songs. Ich habe es mir irgendwie aufgeschrieben.
Also weißt du, ich war Playlist, da ganz lange nicht mehr drin. Was habe ich da drin?
Und da steht irgendwie nur so als Unterzeile, the artist currently known as Oscar oder so. Also das klang noch so, als wärst du da gar nicht so sicher, ob du quasi bei diesem Künstlerinnennamen bleiben wollen würdest, sondern oder ob du noch so auf der Suche warst.
Ich glaube, ich habe mir das irgendwo abgeschaut. Ich glaube, das hat irgendwie einmal wo geschrieben und ich habe das eigentlich eher so als Witz übernommen.
Okay.
Aber ja.
Bei Prince vielleicht.
Ja, bei Prince. Na, ich glaube, es ist ein bisschen Witz auch. So dieses vielleicht Gefühl von nicht ganz ernst nehmen, auch aus einem Schutz heraus, weil ich es so extrem ernst nehme. Und weil es mir so extrem wichtig ist. Aber ja, es ist ja lustig, auch das mit Künstlernamen, weil ich bin ja auch ohne diesen Künstlernamen, fühle ich mich halt auch als Künstlerin. Also egal, was jetzt mein Weg ist, das bin schon irgendwie ich, auch ohne diesen Namen Oscar. Ich bin ja trotzdem die Maria. Weißt du, was ich meine? Und auch die Maria ist Künstlerin und macht das halt.
War das auch der Gedanke, dich auch ein bisschen hinter diesem Künstlerinnennamen verstecken zu können? Also das,
okay,
das ist ich glaube, die es Künstlerin war, und die Maria.
Es war auch nicht so viel überlegt.
Englische Literatur oder so.
Es war ein bisschen was Unüberlegtes vielleicht auch. Obwohl ich es mir, es ist so schwierig. Aber es war einfach ein Gefühl, dem ich nachgegangen bin. Das mache ich eh viel zu selten. Genau. Aber ich bin sehr froh drum, eigentlich. Jo. Dass es was Kurzes, Prägnantes ist, was mich vielleicht auch ein bisschen trennt von dem Ganzen. Ja.
Wo du so einen Schritt zurück machen kannst und das. Genau. Vielleicht selber so Außenperspektive auf dich selber haben kannst.
Voll. Und ich glaube, was ich
ohne, dass es zu sehr narzisstisch wird.
Ja, ja. Und was ich gerade aber auch durchmache, ist so, dass ich so viel gerade auch reinstecke und so viel Zeit in das Ganze investiere, dass ich nicht so viele Orte habe, gerade wo ich nur Marias bin. Und das versuche ich mir gerade ein bisschen zurückzuholen wieder. Ja, also gerade einfach in diesen paar Wochen, die jetzt vergangen sind, war einfach nur unter Anführungszeichen Arbeit. Und nur das im Fokus, also das Projekt. Genau, und jetzt sich wieder so ein bisschen Momente zu holen, wo man halt einfach nur Maria ist und auch nicht drüber redet und einfach mit Freunden irgendwie ist und schön hat.
Was sind so deine, um zum Abschluss schon so zu kommen, wenn das neue Album 2025 dann erscheint, was sind so deine Erwartungen? Jetzt hast du ja einige große Support-Auftritte quasi für andere Künstler, Künstlerinnen.
Ja.
Dann der große Tour mit deiner Band. Und was erwartest du dir oder was wünschst du dir für das neue Album?
Ich glaube, ich will immer mehr in die Richtung gehen, dass ich gut davon leben kann. Und das sage ich jetzt einfach so, wie es ist. Weil ich glaube, es macht mir nichts mehr Freude. Ich glaube, wenn es auch noch ein bisschen besser funktionieren wird, in dem Sinn, dass ich ein bisschen mehr Sicherheit habe auch. Und so ein Mensch bin ich halt, Sicherheit. Und ja, das ist mir wichtig. Also, was die mit einer Mama, die immer gesagt hat, lern's am Brotjob. Und dann falle ich das raus. Ja, das wäre irgendwie noch schön. Das wäre toll, wenn das ein bisschen mehr noch sich manifestieren würde in der Realität. Dass man noch ein paar Songs hat, die einfach ein bisschen alleingängig, wie sagt man da? Ein bisschen was tun noch.
Die so ihr Eigenleben entwickeln.
Genau, ihr Eigenleben entwickeln. Und das wäre voll schön. Das würde mich voll freuen. und gleichzeitig mir treu bleiben, das ist mir auch urwichtig. Also, dass mir das immer noch gefällt, was ich da mache. Das ist sowieso das, die Priorität. Und gleichzeitig, dass ich irgendwie so viele Menschen damit berühre, wie es möglich ist. Also das ist schon irgendwie mein Anspruch. Klingt komisch, aber weil ich habe einmal beim Weihnachtswunder gespielt und der Andi Knoll ist auf mich zugekommen. Ja. Ich mag den so gern, das ist so ein lieber Mensch. Und er hat dann gemeint, boah, das ist so arg, wenn du diese Hit singst, deine Stimme und wie das klingt und ich weiß, du willst so Musik nicht machen, so einen Hit schreiben oder so. Und ich so, na, warte mal. Ich glaube, wie ich manchmal rüberkomme, und das stimmt auch, ich bin stiller eher und ich bin nicht so, hier bin ich. Das war ich irgendwie auch noch nie so richtig. Aber wenn ich die Chance habe, irgendwie viele Leute mit dem zu berühren, mit dem, was ich mache, dann würde ich die schon gerne ergreifen.
Aber bei dir hat man auch das Gefühl, dass es so keinen Plan B gibt, ja. Oder?
Voll, den gibt's wirklich nicht, weil was mache ich denn? Also es ist echt so, manchmal, ich habe schon Momente, wo ich mal denke, puh, alles sehr schwierig, sollte ich nicht doch mein Leben ein bisschen einfacher gestalten, weil es ist schwierig, es ist echt, ganz schöner Kraftakt, aber ich könnte auch nichts anderes und ich möchte nichts anderes, weil ich weiß, es wird mich nichts so erfüllen wie das, ja,
genau. Ich hätte zum Abschluss noch ein paar ganz kurze Fragen mit ganz kurz bitte antworten.
Ja, mache ich. Sorry.
Die stelle ich nämlich jedem, der hier Platz nimmt. In welche Stadt würdest du immer wieder reisen?
London.
Klar, was sonst? Welcher Film hat dich zuletzt verstört?
Kurzer Neupack. Darf ich ein Buch sagen? Nein, ein
Film. Buch ist die nächste Frage.
Okay. Verstört. Also der Pianist.
Der Pianist, okay.
Zwar vor Jahren gesehen, aber der hat mich echt verstört, ja.
Welches Buch kannst du uns gerade empfehlen?
To Kill a Mockingbird.
Oh. Ja. Oh ja. Ja. Was ist das schönste Lied der Welt?
Joni Mitchell, Both Sides Now.
Und was soll von dir und von deiner Kunst einmal bleiben?
Etwas Positives.
Das ist schön.
Ja.
Und irgendwelche letzten Worte?
Geh mal schlafen, die Leute wollen heimgehen.
Das finde ich total schön. Vielen Dank.
Danke.
Das war die Musikerin Oskar. Mein Name ist Philipp Dulle und Was soll das alles? Ist mein Podcast. Wenn euch die bisherigen Folgen von Mira Lukovac, der Nino aus Wien, bis jetzt Oskar gefallen haben, dann abonniert doch den Kanal, denn so viel kann ich schon verraten, im September geht's nach einer kurzen Sommerpause mit der zweiten Staffel weiter. Die erste Folge ist dafür auch schon im Kasten, so viel kann ich mal verraten, und ich freue mich schon auf den Herbst. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.